Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Heute zum Thema Natur und Übernatur in der Formung einer heiligen Gestalt. Edith Steins Einfühlung in die Person der heiligen Elisabeth von Thüringen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter aus München. Vielleicht waren Sie ja dabei, als im Jahr 2007 in der Stadt Erfurt groß das Elisabethenfest begangen wurde. Unzählige Menschen waren gekommen, um den 800. Geburtstag der Bistumsheiligen zu begehen. Unter freiem Himmel, auf den Stufen, auf halber Höhe zum Dom, gedachte man in einer feierlichen Messfeier der ungarischen Königstochter und Thüringer Landgräfin. Solche Feierlichkeiten bezeugen bis heute die ungebrochene Popularität dieser Heiligen. Weniger bekannt hingegen ist, dass sich ihr in einem anderen Jubiläumsjahr, nämlich 1931, zu den Jubiläumsfeiern zum 700. Todestag der Thüringer Landgräfin Edith Stein noch vor ihrem Eintritt in den Karmel intensiv mit dem Leben dieser Heiligen auseinandergesetzt hat. Sie tut dies unter der Überschrift Natur und Übernatur in der Formung einer Heiligengestalt. Hinter einer solchen, uns heute vielleicht nur noch wenig vertrauten Formulierung Natur und Übernatur steht eine Strömung neuscholastischer Theologie im 19. Jahrhundert, die man im Deutschen gemeinhin mit Zwei-Stockwerk-Denken wiedergegeben hat. Diese vom Zweiten Vatikanischen Konzil überwundene Sicht auf den Menschen und seine Erlösung meinte, dass zur natürlichen Ordnung unvermittelt die übernatürliche Ordnung der Gnade hinzukommt, ohne dass eine innere Zuordnung der beiden Ebenen oder eben Stockwerke aufgezeigt werden kann. Die Gnade wird nach diesem Verständnis der menschlichen Natur als etwas ihr Fremdes und von ihr Getrenntes nur äußerlich aufgesetzt. Im Bild gesprochen wie ein zweites Stockwerk, ohne dass die Natur des Menschen mit ihr etwas zu tun hätte. An der Überwindung dieser Zwei-Stockwerke-Vorstellung arbeitete schon vor dem Konzil der bedeutende französische Theologe und spätere Konzilsvater Henri de Lubac. Er schreibt in seinem 1946 erschienenen Buch Surnaturel: Bis heute sind die Theologen zahlreich, die glauben, dass jede organische Verbindung von Natur und Übernatur verneint werden müsste. Edith Stein konnte 1931 die Ausführungen de Lubacs noch nicht kennen. Aber in ihrer einfühlsamen Auseinandersetzung mit der Gestalt der heiligen Elisabeth überwindet sie schon gut 10 Jahre vor Lubac genau jenen Dualismus von Natur und Gnade und zeigt auf, wie eng beide in dem Leben der Heiligen miteinander verbunden sind. Das Leben der heiligen Elisabeth ist für sie gleichsam ein verborgener Spiegel, an dem sich die Verwandlung vom rein naturhaften im Menschen hin zu seiner Übernatur oder modern ausgedrückt zu seiner Heiligkeit ablesen lässt. Dazu schreibt sie: Es ist keine plötzliche Verwandlung, was sich hier im Leben der heiligen Elisabeth vollzogen hat. Still und stetig ist es gewachsen, was jetzt rasch der Vollendung entgegengeht. Wundersam war der sichtbare Lebensweg dieses Menschenkindes, der in einem ungarischen Königsschloss begann und in einer Lehmhütte in Marburg endete. Wundersam Gottes Walten, das sie geleitete und ihre Seele formte, bis sie der Himmelskrone würdig war. Ein Wagnis ist es, von den Geheimnissen Gottes den Schleier lüften zu wollen. Doch der Finger des Allerhöchsten schreibt das Leben der Heiligen, damit wir es lesen und seine Wunderwerke preisen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Natur und Übernatur in der Formung einer Heiligengestalt. Edith Steins Einfühlung in die Person der heiligen Elisabeth von Thüringen. Bevor wir nun uns auf dieses Wagnis einlassen, das Leben der heiligen Elisabeth ein wenig zu erschließen, mit der heiligen Edith Stein, die selbst den Weg der Verwandlung gegangen ist, sei etwas zum Vorgehen gesagt, wie sich Edith Stein der Heiligen annähert, um das Geheimnis der Formung ihrer Natur und Übernatur zu lüften. Sie tut dies mit einem außergewöhnlichen Einfühlungsvermögen. Das Hineinversetzen in die historische Gestalt der heiligen Elisabeth ermöglicht es ihr und mit ihr dem Leser und dem Hörer, einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben zu gewinnen, das so die reinen Fakten der Biografie nicht freigeben würden. Edith Stein hatte sich intensiv mit dem Problem der Einfühlung in ihrer philosophischen Doktorarbeit auseinandergesetzt. Seit ihrem Abschluss 1916 waren 25 Jahre vergangen. Aber ihre Beschäftigung mit der heiligen Elisabeth ist ganz vom Geist der Einfühlung durchdrungen, den sie nun in die Praxis umsetzt. Edith Stein unterscheidet dabei drei Weisen der Einfühlung, von denen sie allerdings nur zwei in ihrer Promotionsschrift ausgeführt hat. Die erste, weniger schwierige Art der Einfühlung ist, sich aufgrund äußerer Sinneseindrücke in jemanden einzufühlen. Zum Beispiel in einen Leidenden, wenn man ihn vor sich sieht und dessen Wunden man vor Augen hat. Sie schreibt, wenn ich beim Anblick einer Wunde dem Verletzten Schmerz einfühle, so pflege ich ihm ins Gesicht zu sehen, um durch den Ausdruck des Leidens meine Erfahrung bestätigen zu lassen. Aber diese auf Eindrücke der Sinneswahrnehmung basierende Einfühlung behalte nach Edith Stein die Gefahr der Täuschung, indem zum Beispiel der Kranke eine heitere Miene macht und sich vor mir seine Schmerzen verbirgt, sodass bei mir der Eindruck entstehen könnte, dass er an keinen schlimmen Schmerzen leide. Daher bedürfe es neben dem Äußeren, dieser äußeren Wahrnehmung, eine zweite Weise, ein inneres Fühlen im geistigen Bereich, das für Edith Stein zur Einfühlung als einen Moment des Verstehens von geistigen Personen wird. Was sie in ihrer Arbeit nicht mehr behandelt, aber am Ende noch andeutet, ist eine dritte Art, die Einfühlung in das religiöse Bewusstsein. Sie schreibt, es hat Menschen gegeben, die in einem plötzlichen Wandel ihrer Person das Einwirken göttlicher Gnade zu erfahren meinten. Nach Edith Stein genügt es also nicht, sich mit der Einfühlung in das rein Naturhafte und in die Geistperson zu begnügen. Es muss die Einfühlung in den religiös-gnadenhaften Bereich hinzutreten, in das, was die Theologie ihrer Zeit mit Übernatur bezeichnete. Es ist nun interessant, bevor wir auf das Leben der heiligen Elisabeth zurückkommen, dass Edith Stein mit dieser Dreiteilung der Einfühlung, also der Einfühlung in das rein menschlich-naturhafte, der Einfühlung in den seelisch-geistigen Bereich, also in die Gefühls- und Wertewelt des Menschen, und schließlich die Einfühlung in den religiösen Bereich, bereits eine Korrektur des strengen Dualismus von Natur und Übernatur vorgenommen hat. Denn sie fügt zwischen den naturhaft leiblichen Bereich und den religiösen einen Bereich des Wollens ein, der durch das Fühlen motiviert ist. indirekt nimmt sie damit jene theologische Korrektur in philosophischer Hinsicht vorweg, die 1962 Josef Ratzinger in seinem Aufsatz zu dem scholastischen Axiom »Die Gnade setzt die Natur voraus« »Gratia presupponet naturam« ausführlich anhand der scholastischen Theologie Bonaventuras entfalten sollte. Ratzinger hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Katholische nicht nur im et Natur und Gnade, Gott und Mensch erstreckt, wie man es mit einer gewissen Euphorie um die Konzilszeit zur Überwindung des Zwei-Stockwerk-Denkens propagierte. Nach Bonaventura müsse zwischen Natur und Übernatur der menschliche Wille gewissermaßen als Zwischenstufe zwischen bloßer Natur und göttlicher Gnade eingefügt werden. Natur wird also getrennt vom willentlichen Verhalten der Person, so Ratzinger. Die Personalität des Menschen ist nicht in den allgemeinen Naturbegriff einbezogen, sondern stellt eine eigene Ordnung zwischen dem Offenbarungshandeln des Menschen und dem bloß Natürlichen dar. Insofern steht der Mensch nach Ratzinger in einer eigentümlichen Spannung zwischen dem Naturhaften und dem Anruf Gottes, der ihm eine Willensentscheidung auferlegt. Wie sich nun der Überstieg des Naturhaften hin zur Übernatur oder zur Heiligkeit, das Heraustreten des Menschen aus seiner Selbstvergötzung und sein Eintreten in die Wirklichkeit Gottes konkret gestalten kann, zeigt Edith Stein in meisterhafter Einfühlung am Beispiel der heiligen Elisabeth auf, indem sie immer alle drei Bereiche, den des rein Natürlichen, den des Willens und den der göttlichen Gnade im Blick hat. Gehen wir diesem Lebenszeugnis der heiligen Elisabeth an der Hand von Edith Stein nach einer kurzen Musikpause etwas näher nach. Liebe Hörer und Freunde von Radio Horeb, wir wollen nun wie angekündigt anhand von zwei ausgewählten Lebensstationen aus der Vita der heiligen Elisabeth in der Einfühlung von Edith Stein jenem Überschreiten der Natur zur Übernatur ein wenig nachspüren. Hierin wird das Wort Lybax, das Ratzinger in seinem Aufsatz zitierte, konkret, dass man nicht ohne Bruch von der natürlichen zur übernatürlichen Liebe kommen könne, dass man sich verlieren müsse, um sich zu finden, dass in diesem Exodus, dem Heraustreten aus seiner Ich-Verliebtheit, immer das Geheimnis des Kreuzes aufstrahlt. Erste Station, Kindheit der heiligen Elisabeth von Thüringen. Beginnen wir mit der Natur der heiligen Elisabeth. Edith Stein enthüllt gewissermaßen ein neues Bild der Königstochter, das sie aus der Einfühlung in die ungarische Natur und das ungarische Herrschergeschlecht an der Schwelle des 13. Jahrhunderts gewinnt. Sie schreibt, wie wir uns die kleine Elisabeth vorzustellen haben. Schwarzhaarig und dunkeläugig und bräunlich von Angesicht war das Kind, das in der silbernen Wiege und königlichen Prunkwagen von der ungarischen Königsburg in das ferne Thüringer Land geleitet wurde. Fremdartig stand es unter den deutschen Gespielinnen, fremdartig durch seine äußere Erscheinung, noch fremdartiger durch die ungezähmte Glut seines Herzens, die alle Dämme durchbrach. Stolz und heißblütig müssen wir uns den Vater denken, König Andreas, der in mehreren Aufständen seinen Bruder vom Thron zu stoßen suchte und nach dessen Tode die Herrschaft an sich riss. Stolz und heißblütig war auch das Geschlecht der Herzöge von Meranien und Königin Gertrud, die ihm entstammte. Solche Sinnesart war das natürliche Erbteil des Königskindes. Und frei und ungehindert konnte es wohl den Regungen seines Herzens folgen, hier im Osten, wo man freie und ungehemmte Bewegung liebte und sich noch nicht einschnüren ließ in den beengenden Idealtypus von höfischer Zucht, wie in den westlichen Ländern Europas. Stürmisch durfte es ihre Liebe zeigen zu Vater und Mutter und Gespielinnen, zu Pferden und Hunden, jubelnd sich freuen an Spiel und an wildem Tanz. Der Überschritt zur Übernatur in dieser kindlichen Phase geschieht nun mit jenem unvermeidlichen Bruch, von dem Henri de Lubac gesprochen hatte. Edith Stein fügt als Scharnier von der Natur zur Übernatur der Heiligen ihre Liebe zu den Armen ein, die das Moment des Ungestümen noch einmal aufgreift, aber gleichzeitig schon auf die andere Dimension ihres Lebens verweist, in der das Natürliche und Ungezwungene einem himmlischen Ruf, Kraft göttlicher Sendung nachkommen und damit ihre fast unbändige Natur bezwingen sollte. Nach der Erwählung ihres kindlichen Überschwangs fügt Edith Stein an. Mit vollen Händen durfte sie austeilen an die Armen, für die schon das Kinderherz in heißem Mitleid schlug. Wie wird sich dieses Kinderherz empört haben, in wildem Schmerz, als es auf einmal losgerissen wurde von allem, womit sie verwachsen war und woran es mit allen Fasern hing. Wir wissen nichts von den Tränen und den Qualen dieser weiten Reise. Und etwas weiter unten kommentiert sie noch einmal diesen einschneidenden Bruch in Elisabeths Kinderwelt. Das vierjährige Kind begehrte gewiss heftig auf, als es hörte, dass es Heimat und Eltern verlassen und in ein fernes Land ziehen sollte. Wenn man dann sieht, wie leicht und gutwillig es sich in die neuen Verhältnisse fügt, so muss man daraus schließen, dass eine Kraft in ihm lebt, die den stolzen Willen bezwingt und heißer brennt als die glühende Liebe zu Eltern und Heimat. Neben diesem Element des Bruchs, der Elisabeth wie Abraham nicht nur aus ihrer Heimat ausziehen lässt, sondern auch aus ihrer Selbstbezogenheit und damit aus ihrer Natur und sie für das Übernatürliche empfänglich macht, wird an einer zweiten Begebenheit aus ihrer Kindheit in der Darstellung von Edith Stein deutlich. Diese bezeugt, wie sehr Natur und Übernatur in diesen frühen Kinderjahren bereits eine Einheit bildeten. Diese Begebenheit findet in der neuen Umgebung statt, auf der thüringischen Wartburg, die Elisabeth für viele Jahre zur neuen Heimat werden sollte. Edith Stein fährt fort. Das Kind hatte gehört, dass der Heiland in Brotgestalt im Tabernakel der Burgkapelle wohnt. Nun ist ihm die Kapelle der liebste Ort. Mitten aus den wilden Kinderspielen, die es so liebt, wird es dorthin gezogen. Es ordnet ein Wetthüpfen zur Kirchentür an. So kann es unbemerkt wenigstens die Mauern streicheln, hinter denen sich der Herr verbirgt. Eine treue und sehnsüchtige, eine zarte und schamhafte Liebe ist dem Kinderherzen aufgeblüht, die niemals wieder verschwinden wird. Wir sehen also, die leidenschaftliche Natur der heiligen Elisabeth wird langsam von der Gnade geformt, die ihre Natur mehr und mehr erfüllt. Es ist die verwandelnde Kraft des Kreuzes, dem sie in ihrem Leben noch so oft begegnen wird. Von dem her aber, wie es Ratzinger ausgedrückt hat, ein heiliger Optimismus das christliche Leben durchleuchtet. Diese heilsame Nüchternheit vom Kreuzesethos wird den oft harten Weg des Pascha vor aller falscher Melancholie bewahren, ihm die sieghafte Fröhlichkeit einprägen, die dem Christen als einem Hoffenden ziemt. Soweit Ratzinger. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu einer zweiten Station im Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen. Die Schulung des Willens oder unter der geistlichen Leitung von Meister Konrad von Marburg. Wir können uns nun fragen, wie Elisabeth ihre starke und unbändige Natur langsam überwand und bezähmte. Edith Stein reflektiert darüber zunächst in allgemeiner Weise zum Slogan »Zurück zur Natur«, der heute eine ganz neue Aktualität erfahren hat und so gar nicht in das christliche Vollkommenheitsideal passen will, das uns das Leben der heiligen Elisabeth vorzeichnet. Edith Stein schreibt, »Es geht durch alle Jahrhunderte ein Sehnen der Menschen«, das niemals zur Ruhe kommt und bald leiser, bald lauter sich ausspricht. Einer, der es besonders lebhaft empfand, hat eine zündende Formel dafür gefunden, Rückkehr zur Natur. Und einer, der in verzehrender Sehnsucht sein Leben lang diesem Ideal nachjagte, bis er zusammenbrach, hat ein seltsam eindringliches Bild des Menschen gezeichnet, dessen gesamtes Verhalten in ungebrochener Bewegung aus dem Innersten hervorquillt, ohne Verstandeserwägung und Willensanstrengung, allein vom Gebot des Herzens gelenkt. Die Anmut der Marionette wäre ihm eigen. Entspricht die eilige Elisabeth diesem Ideal? Die angeführten Tatsachen, die von ihrer spontanen Art zu handeln zeugen, scheinen dafür zu sprechen. Aber die Quellen berichten von anderen Tatsachen, die nicht minder deutlich von einem stahlharten Willen zeugen, von einem unerbittlichen Kampf gegen die eigene Natur. Die liebliche, jugendlich heitere, bezaubernde, natürliche, ist zugleich eine streng asketische Heilige. Welche Hilfsmittel standen der Elisabeth im Kampf gegen ihre ungezähmte stürmische Natur zur Verfügung? Neben den Kreuzen auf ihrem Lebensweg, der Stimme in ihrem Herzen, die nicht immer untrüglich, nicht immer unzweideutig Antwort auf alle Fragen und Zweifel gab, war es ein Seelenführer, oder ein geistlicher Begleiter, wie wir heute sagen würden, der ihr in jenem Bereich zwischen Natur und Übernatur, den Bonaventura als den Bereich des menschlichen Willens gefasst hatte, zur Richtschnur wurde. Kein anderer als ihr Gemahl, der Landgraf Ludwig, den sie über alles liebte und der ihr seit Kindertagen Freund und Ratgeber war, er war es, der die Notwendigkeit einer geistlichen Führung für diese außerordentliche Seele, die ihm als liebende Gattin anvertraut war, erkannte. Elisabeth war von einer glühenden Liebe zum Heiland erfasst, die sie in den Nächten zum Gebet und zu Bußwerken aufstehen ließ. Dann war die franziskanische Botschaft in ihr Herz gedrungen, jenes Ideal des heiligen Franziskus, das von der Liebe zu den Armen beseelt war. Aber war ihre fürstliche Stellung mit der Armut vereinbar War es zulässig, den Armen mit ihrem neuen Mantel zu bekleiden? So fragt Edith Stein und fasst ihre innere Zerrissenheit und ihre Herzensfragen zusammen. Und weiter: Man musste sich nach einem wegkundigen Führer umsehen. Landgraf Ludwig, ihr Gemahl, schrieb an den Heiligen Vater und bat um einen Seelenleiter für seine Gemahlin. Papst Honorius sandte ihr den Meister Konrad von Marburg. Es war keine Franziskusseele, der Elisabeths Leitung anvertraut wurde, kein fröhlicher Liebhaber Gottes. Streng und finster war er anzusehen. Aber heilig und ernst nahm er es mit seiner Aufgabe, diese Seele ans Ziel der Vollkommenheit zu führen. Und als einen Gottgesandten nahm ihn Elisabeth auf. Demütig bat sie ihn um seine Führung, derer sie sich gar nicht würdig fühlte. Eine feste Hand führte sie nun auf einem gebahnten Weg. Oft wurde dem Ungestüm des liebenden Herzens gewehrt und die Maßlosigkeit eingedämmt. Auf der anderen Seite wurde sie auf vieles hingewiesen, was ihr selbst entgangen war. Ihr Streben bekam feste Form und Richtung. Der Bund der liebenden Seele mit dem Herrn wurde feierlich geschlossen und versiegelt. Als Elisabeth und ihre Gespielinnen aus den Kindertagen die Gelübde als Tertianerinnen des Franziskusordens ablegten. Gehorsam gegenüber Meister Konrad. Armut, wie Meister Konrad sie lehrte, gelobten sie. Als drittes die beiden Mädchen Ehelosigkeit. Elisabeth verzicht auf Wiederverheiratung, wenn ihr Gemahl stürbe. Edith Stein zeichnet ihren weiteren Lebensweg nach, wie sie sich immer mehr den Armen und Bedürftigen widmet, auf unrechtmäßig erworbene Speisen am Hof verzichtet, wie sie in der Abwesenheit ihres Gemahls die höfischen Vorräte an die Hungernden verschenkt und wie schließlich der heiß geliebte Gemahl auf dem Kreuzzug stirbt und sie als junge, nur 20-jährige Witwe mit 3 Kindern, von denen das erste gerade einmal geboren ist, zurücklässt. Wie Elisabeth die Wartburg verlässt, um ganz als Tertiarin im braunen Kleid vom Orden des heiligen Franziskus die heilige Armut zu umarmen. Auch hierin führt sie der gestrenge Meister Konrad. Er gestattet ihr nicht, ihr Witwengut zu verschenken, sondern baut davon ein Hospital für Arme und Bedürftige, in dem sie als Pförtnerin dienen darf. Edith Stein kommentiert dazu und nimmt wieder das Leitthema der Natur und Übernatur in den Blick. Die schwerste und wichtigste Aufgabe nach Meister Konrads Auffassung war es, seinen Schützling im Gehorsam zu unterweisen. Dass Gehorsam besser sei als alle Opfer, dass ohne Losschälung von allen eigenen Wünschen und Neigungen keine Vollkommenheit zu erreichen sei. Das war seine heilige Überzeugung. Und im Eifer für sein Ziel ließ er sich bei den immer wiederkehrenden Übertretungen seiner Befehle zu körperlichen Züchtigungen hinreißen. Elisabeth hat sicherlich im Innersten mit ihm übereingestimmt. Das beweist nicht nur ihre Geduld und Sanftmut, mit der sie diese harten Demütigungen ertrug. Sie hätte sicher in einem so wesentlichen Punkt wie dem Verzicht auf die ersehnte Lebensform nicht nachgegeben. Sie wollte nämlich nach dem Eintritt des Todes ihres Mannes in ein Kloster eintreten oder ein Leben als Einsiedler oder Bettler leben. Sie hätte also dem nicht nachgegeben, wenn sie nicht von der Bedeutung des Gehorsams durchdrungen gewesen wäre. In dem Führer, den man ihr gegeben, den sie nicht selbst gewählt hatte, sah sie Gottes Stellvertreter. Untrügerlich als der Zug des eigenen Herzens gab sein Wort Gottes Willen kund. Darauf allein aber kommt es schließlich an, nach Gottes Willen sein Leben zu gestalten. Einen rücksichtslosen Kampf gegen die natürlichen Neigungen führten darum beide, Elisabeth und der Meister Konrad. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben versucht, anhand von zwei Stationen aus dem Leben der heiligen Elisabeth der Frage nach dem Überschritt von der Natur zur Übernatur nachzugehen, die sich in jedem Leben wieder neu und einzigartig stellt. Schließen möchte ich mit dem Schluss eines zweiten Vortrags, den Edith Stein im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 700. Todestag der Heiligen gehalten hat und den sie mit Lebensgestaltung im Geist der heiligen Elisabeth überschrieb. Hier kommt sie nach eingehender Darstellung ihrer Vita noch einmal auf das Zueinander von Natur und Übernatur in der Formung dieser heiligen Gestalt zu sprechen. Sie schreibt: So scheint es, ein zwiespältiges Bild, das wir von der Heiligen und ihrer Lebensgestaltung gewinnen. Auf der einen Seite ein stürmisches Temperament, das in spontanen Bewegungen den Eingebungen eines heißen, liebeerfüllten Herzens folgt, ungehemmt durch eigene Reflexionen wie durch fremde Einsprüche. Auf der anderen Seite ein gewaltsam zugreifender Wille, der unablässig bemüht ist, seine eigene Natur zu bändigen und nach festen Grundsätzen in bewusstem Gegensatz zu den Neigungen des Herzens das Leben in eine von außen übernommene, vorgebildete Form zwingt. Doch es gibt einen Punkt, von dem aus die Gegensätze zu begreifen sind und sich schließlich in einer Harmonie auflösen, die erst jenem Leben, die erst jenem Sehnen nach wahrer Natürlichkeit wahre Erfüllung gibt. Wer seine Natur sich selbst überlässt, den treibt es bald dahin, bald dorthin. Er kommt nicht zu einer klaren Formung und Gestaltung. Und Formlosigkeit ist nicht Natürlichkeit. An die Stelle der frei entfalteten Natur tritt Unnatur und Machwerk. Und so reckt sich jene innere Formkraft, die in Banden liegt, einem Licht entgegen, das ist das Licht und die Kraft der göttlichen Gnade. Mächtig war der Zug der göttlichen Gnade in der Seele des Kindes Elisabeth. Ihr Wille wurde ein gefügiges Werkzeug des göttlichen Willens, und von ihm geleitet konnte er daran gehen, die eigene Natur zu zähmen, ohne die natürliche Richtung zu verlieren. Und so stieg sie empor zu jenem vollendeten Menschentum, das reine Auswirkung der durch die Kraft der Gnade befreiten und verklärten Natur ist.